Am Mikrofon begrüßt Sie Andreas Groß. Anlässlich der Verleihung des Walter-Gimpowski-Preises für biografische Literatur hat sich der Lektor und Literaturkritiker Thomas Schäfer mit dem Preisträger Jochen Schimank getroffen. Das Gespräch wurde am 24. November 2020 im Literarischen Zentrum Göttingen aufgezeichnet.
Ja, es ist mittlerweile fast ein Jahr her, dass zum ersten Mal der Walter-Gimpowski-Preis für biografisches Schreiben vergeben wurde. Der erste Preisträger, Jochen Schimank, der diesen Preis zweifellos völlig berechtigt bekommen hat. Es gehörte eine hoffentlich angemessene Geldsumme zu diesem Preis und Lesungen in allen niedersächsischen Literaturhäusern. Dann kam Corona und hat alles ein bisschen verzögert. Deswegen sitzen wir jetzt heute erst hier in Göttingen ohne Publikum, aber zu zweit, und immerhin findet es statt. Und wir werden uns natürlich, wie es dem Preis entspricht, über biografisches und autobiografisches Schreiben unterhalten. Damit wir ein bisschen genauer wissen, worum es geht bei dem Preis und bei dem Preisträger, hören wir jetzt zunächst einmal aus der Laudatio von Katrin Dittmer, die sie vergangenes Jahr bei der Preisverleihung gehalten hat.
Laudatio zum 11.12.2019. Walter-Gimpowski-Preis für biografische Literatur des Landes Niedersachsen 2019 für Jochen Schimank von Katrin Dittmer. Unruhe. Wie fängt man an, von jemandem zu sprechen, den man selbst und dessen Werk man schätzt und der in seinem jüngsten Buch »Adorno wohnt hier nicht mehr«, ein Künstler, der an seinem 70. Geburtstag den in hellen Scharen anwandernden Gratulanten entflieht, sagen lässt »Werk«, ein Begriff, der mir sofort Brechreiz verursacht. Ich bin in den letzten Wochen immer mal wieder und beim Näherrücken dieses Termins mit wachsender Unruhe in meinem Flur, weil dort die Bücherregale stehen, wo unter dem Buchstaben S gut 25 Zentimeter Schimmern zu finden sind, auf- und abgetigert und habe versucht, in ein paar Sätze zu fassen, warum ich Jochen Schimmern so gerne lese. Das ist schwer, zumal wenn man keine berufsmäßige Kritikerin ist, sondern irgendwo zwischen Intendanz und Gastgeberschaft Autorinnen und Autoren einlädt, selbst über ihre Werke zu sprechen. Ein leicht vampiristisches Unterfangen, denke ich manchmal. Wir leben gut von der Kunst. Hoffentlich lebt sie gut mit uns. Kurz gesagt, das klappte nicht. Doch von irgendwoher tauchte unerwartet, womöglich langsam auf und ab, eine alte Liedzeile auf. Vom Wasser haben wir es gelernt. Das, dachte ich sogleich, passt ja nun gar nicht. Selbst wenn in frühen wie in späteren Büchern von Jochen Schimank schöne Frauen durchaus eine, und zwar in der Regel höchst selbstständige Rolle spielen, die die Erwartung der männlichen Protagonisten stets unterlaufen, wird er mit La Belle Meunière, der schönen Müllerin, und einem der Romantik entsprungenen Liedzyklus schwerlich in Verbindung zu bringen sein. Doch ich bin durch viele Jahre Arbeit für ein Literaturhaus zumindest in einer Weise klüger geworden, und das auch, lieber Jochen, durch deine Bücher. Ich traue meiner Intuition mehr als früher. Also ließ ich's gelten und überlegte, warum mir nun ausgerechnet diese Zeile einfiel. Vom Wasser haben wir es gelernt. Bewegung. Eines meiner Lieblingsbücher von Jochen Schimank heißt »Grenzen, Ränder, Niemandsländer«. Es ist eindeutig autobiografisch, noch mehr als das schon erwähnte »Adorno wohnt hier nicht mehr«, und wir können dem Autor seine Bewegung über viele Grenzen folgen. Über Zeitgrenzen, Landesgrenzen, innere Grenzen, politische Grenzen, über störende und, ja, geliebte Grenzen, auf deren Existenz er nicht verzichten möchte. Die völlige Entgrenzung ist nämlich keineswegs Jochen Schimanks Ziel. Das entspräche nicht seiner künstlerischen oder gar politischen Haltung. Nein, Jochen Schimank mag Grenzen, und sei es nur, um sie zu überschreiten. Als Kind mit dem Dreirad in Richtung Harz, soweit der Großvater erzählt, als noch junger Mann in der Bonner Republik hin und her, nach Paris und ein weniger prunkvolle Orte, immer wieder nach Frankfurt, am Main, Berlin und zurück in die Heimat und an die norddeutsche Küste. Ins Zonenrandgebiet, die Älteren von uns erinnern sich, ins Niemandsland, in eben jene Niemandsländer, in denen man verschwinden oder verloren gehen kann und die in ihrer Ambivalenz von vermintem Gelände und wildwüchsiger Freifläche eine große Anziehung haben. Und es zieht den Autor immer zum Wasser. Doch würde er nie, wie wir zum Beispiel von Arno Schmidt wissen, an einem Fenster stehen und mit dem Feldstecher alltäglich einen Badesee betrachten. Es sind die bewegten Gewässer, die Flüsse und die See, an deren Rändern Küste und Hang sich gut umherstreifen lässt und wo der Blick ins Weite geht. Die Straßen, die man in alle Richtungen befahren kann. Die Verlockung der Landstraße eher als die der Autobahn. Die Wasserstraßen eher der Rhein als der Mittellandkanal. Aufbrechen, anhalten, bleiben, aufbrechen. Mir will nicht einfallen, wo so plastisch Heraklits Diktum, dass niemand zweimal in denselben Fluss steigen könne, literarisch umgesetzt ist. Es ist nicht verwunderlich, dass Jochen Schimmangs neuestes Buch »Mein Ostende« heißt. Verschwinden. Jochen Schimmang lässt manchmal jemanden verschwinden. Aus den realen Verhältnissen, die dieses Verschwinden manchmal nötig machen. Wenn fühlbar ist, dass es kein richtiges Leben für sie im Falschen gibt. Diesen Luxus gönnt er seinen Protagonisten, den Flaneuren, politisch bewussten Einzelgängern und Liebenden. Von kleinen Fluchten bis zum radikalen Wechsel in ein neues Leben. Der Übergang ist das Eigentliche, nicht das Ankommen. Auch der letzte Übergang. Und doch dürfen seine Helden auch Glück erfahren. Allerdings, da ist Jochen Schimmang konsequent, Glück ist dort, wo man abtauchen kann. In einer Stadt wie Amsterdam, so wie der geniale wie schlaflose Mathematiker in die Murnausche Lücke und sein Arzt, der etwas zweifelhafte Menschenfreund Dr. Winter, der im Gasthof in Somnia an alle, die es nötig haben, Tabletten verkauft. Oder im Grenzgebiet, wie Gregor Korff, der uns in das Beste, was wir hatten und in Altes Zollhaus Staatsgrenze West in der Bonner und der Berliner Republik begegnet. Und wer dann doch wieder zu Hause landet, darf manchmal in die Liebe abtauchen oder wenigstens in den Armen der begehrten Frau. Das Schönste an der Welt wird für mich mehr und mehr, dass man noch immer in ihr verschwinden kann, auch wenn es von Jahr zu Jahr schwieriger wird, sagt der Ich-Erzähler in der ersten Geschichte des Bandes »Adorno wohnt hier nicht mehr«. Zwischen Melancholie und subversiver Renitenz hat der Literaturkritiker Thomas Schäfer, der Jochen Schimmangs Werk gut kennt, diese Ambivalenz von Schimmangs Figuren so treffend verortet und eine Ähnlichkeit zum Autor darin gefunden. Auftauchen. Jochen Schimmang ist trotz seines Vergnügens am Verschwinden kein Autor, bei dem es um stille Winkel geht oder gar Weltflucht, denn er ist explizit ein politischer Denker. Und das nicht nur in seinen Essays und Artikeln, die er unter anderem für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Zeitschrift Merkur oder die Heinrich-Böll-Stiftung geschrieben hat und schreibt, mit Titeln wie »Die internationale Gemeinschaft, eine Gebrauchsanweisung«, »Die Rückkehr des Absoluten« oder »Plädoyer zur Senkung der Arbeitsmoral«, um ein paar aktuellere zu nennen. Schon sein Debüt von 1979, »Der schöne Vogel Phönix«, gilt als Roman seiner Generation, mit dem er so etwas wie Zeitgeist einfing, weg von den literarischen Konzepten der 1968er zu einem neuen Erzählen. Das passte zum damals von Marcel Reich-Ranitzky geprägten Begriff der neuen Innerlichkeit. Dass das Private politisch ist, wird heute niemand mehr bezweifeln und es korrespondiert mit dem oben erwähnten Hinweis Adornos, dass es kein richtiges Leben im Falschen gäbe. Jochen Schimmang lohnt sich auch zu lesen, weil er ein Zeitgenosse ist. Das, was er verhandelt, geht uns etwas an. Ein seismografischer Chronist, das ist eine gar nicht mal so schlechte Zuschreibung, die Jochen Schimmang oft erfährt. Ich finde, sie passt zu dem sensiblen und politischen Künstler und auch zum literarischen Konzept und den biografischen Zeitbildern Walter Kempowskis. Bleiben. Warum ich also Jochen Schimmangs Bücher so gerne lese. Es ist Bewegung in seinen Texten und Leichtigkeit, es ist Melancholie und Witz darin. Seine Sprache ist elegant und doch wirklich zeitgenössisch. Er kennt die Schlaflosen und Unruhigen wie die Beharrlichen. Er legt keinen Wert darauf, Spuren zu hinterlassen und ist selber ein Meister im Aufspüren. Er gönnt seinen Figuren Gutes, schont sie aber nicht. Er ist großzügig, aber genau. Jochen Schimmang ist einfach ein richtig guter Erzähler. Lieber Jochen, du bist in Northeim geboren, hast in Berlin auch ein Jahr in Paris, in Köln und in Leer gelebt. Die bald längste Zeit, wenn ich mich nicht verrechnet habe, bringst du nun schon in Oldenburg zu. Wie lange du schon schreibst, habe ich dich, mein Versäumnis, bislang nicht gefragt. Du veröffentlichst nun schon seit 40 Jahren Romane, Erzählungen, Essays, übersetzt, schreibst auch Hörspiele, die oft in niederdeutscher Sprache gesendet werden. Ich denke, es war höchste Zeit für einen Preis des Landes Niedersachsen. Ich freue mich von Herzen, dass du heute diesen Preis erhältst und gekommen bist, ihn anzunehmen. Danke.
Soweit also die Laudatio von Katrin Dittmar, Leiterin des Literaturhauses in Hannover und, wie man deutlich gemerkt hat, nicht nur eine ausgewiesene Kennerin des Werks von Jochen Schimmang, sondern auch eine Person, die Jochen Schimmang sehr schätzt. ein paar Mal angesprochen wurde in dieser Laudatio, das Buch, das letztes Jahr erschienen ist, Adorno wohnt hier nicht mehr, erschienen bei der Edition Nautilus, ein Band mit Erzählungen. Und zumindest die Titelerzählung Adorno wohnt hier nicht mehr führt uns zu dem Thema auch des Literaturpreises, denn sie ist dezidiert autobiografisch. Unter anderem geht es darin, bei einem Spaziergang des Erzählers durch Frankfurt, um seine Anfänge als Erzähler. Und aus dieser Erzählung hören wir jetzt ein paar Kapitel.
Die Einfahrt wie immer, die Stadt eine große Baustelle. Was wird gerade abgerissen, was wird neu gebaut? Von außen ist das nicht unmittelbar zu erkennen, Insiderwissen. Und wieder das Erstaunen darüber, dass gerade diese Stadt so leicht wiederzuerkennen, so unverwechselbar ist wie keine andere im Land. Eine Zeit lang musste man vom Hauptbahnhof zur Buchmesse durchgängig auf einem behelfsmäßigen Holztrottoir gehen. Ein wildes Stampfen und Trampeln jeweils nach der Ankunft eines neuen Zuges. Die Literatur marschierte massenhaft vereint und dröhnend dem Messeturm zu. Man sah wenig, wusste aber dennoch, wo man war, jeder Irrtum ausgeschlossen. Was ist die Reichstagskuppel gegen die hiesige Skyline? Was sind die Zwillingstürme des Kölner Doms gegen die der Deutschen Bank? Der Zug war pünktlich, nicht vergleichsweise, nicht beinahe, sondern auf die Minute, auf den Punkt bei einer Fahrt von immerhin rund 4 Stunden. Wann hatte ich das zum letzten Mal erlebt? Ich wusste es nicht mehr. Auf dem Perron sofort die Wärme, die schon seit Wochen über dem Land lag, obwohl wir erst Anfang Juni schrieben. Längst hatte ein großer Sommer begonnen, auch hier in der weichen, manchmal etwas fauligen Luft von Rhein-Main. Das Schöne an einem Kopfbahnhof ist es, dass man sich kaum verfehlen kann. Wolf Utschitsch stand am Ausgang des Perrons, einen Augenblick noch suchend, dann hoben wir beide im gleichen Moment die Hand, weil wir uns erkannt hatten, fast mühelos nach annähernd 40 Jahren. Auf der Anfahrt hatte ich versucht, mich an unsere letzte Begegnung zu erinnern. Vermutlich war das auf dem Surkamp Taschenbuchfest gewesen, September 1981. War das in der Villa in der Siesmeierstraße, fragte ich Wolf jetzt. Er war sich nicht sicher. Jedenfalls wurden die auswärtigen Gäste vom Hotel mit einem Shuttlebus zur Villa gebracht. Auf dem Fest selbst, das ich dann vorzeitig verließ, um allein zu sein, kam ich in meinem Verleger zum einzigen Mal in meinem Leben auf eine Entfernung von etwa 20 Meter nah. Näher ging nicht, er war abgeschirmt durch Martin Walser und Frau, die ihn den ganzen Abend nicht freigeben würden, vermutete ich. Niemanden an ihn heranlassen, als wollten sie sagen, das ist unsere Generation, unser Verleger, was wollt ihr alle hier? Es gab 10 Talkrunden auf dem Podium. In einer davon sprach Herr Rutschke mit Moderator Lodemann über die Errungenschaften, Edition Surkamp 1101, deren Klappentext später, das Buch erschien erst im Frühjahr darauf, mit den Sätzen beginnen würde, was schmerzlich fehlt, was misslungen ist und weiter in monströsen Ausmaßen misslingt, das bleibt wichtig zu untersuchen. Aber wir wollen trotzdem einmal in der anderen Richtung forschen, welche Errungenschaften die letzten Jahre gebracht haben. Erfahrungen, die vom unglücklichen Bewusstsein nicht aufgelöst zu werden brauchen. Herr Rutschke hatte auch später etwas gegen das unglückliche Bewusstsein und glaubte lieber an den Fortschritt. Auf dem Fest trank ich zu viel und sprach mit kaum jemandem, nur mit Hums, der 2 Tage später in Urlaub fuhr, und mit Thomas B., einem Vertreter des Verlags für den Norden, dem er ein Jahr zuvor diese schöne Geschichte erzählt hatte. Gerade war er als Vertreter in Hamburg und sprach mit Felix Juth in dessen berühmter Buchhandlung, als ein Stammkunde das Geschäft betrat und sagte, »Ich schau mal, was es Neues gibt.« »Was?« rief Felix Juth, »neue Bücher wollen Sie haben? Ja, haben Sie denn die alten schon alle gelesen?« Außerdem hörte ich auf dem Fest in der Siesmeierstraße oder wo auch immer die Villa stand, noch eine Weile Bodo Kirchhoff zu, der in meiner Sicht und Hörweite mit Karin Struck über Lust und Erotik sprach. Bodo hatte gerade einen Band mit Erzählungen veröffentlicht, die ich noch heute großartig finde. Das Buch trug den hinreißend zärtlichen Titel »Die Einsamkeit der Haut« und war beinahe ausnahmslos auf dem vergleichsweise kleinen Areal des Frankfurter Bahnhofsviertels angesiedelt. Insofern war sein Autor durchaus berechtigt, Karin Struck über die Lust zu belehren. Dann sah ich niemanden mehr, mit dem ich sprechen wollte, und fuhr mit dem Taxi ins Hotel zurück, wieder einmal verblüfft, wie klein von der Fläche her die Stadt Frankfurt am Main ist. So viel Energie, so viel Unruhe auf so kleinem Raum. Es war in einer Villa, aber vielleicht nicht in der, die du nennst, sagte jetzt Wolf zu mir, als wir die Bahnhofshalle verlassen hatten und versuchten, die Kaiserstraße zu erreichen, ohne von einer Straßenbahn überfahren zu werden. Unausgesprochen waren wir beide erleichtert, dass wir sofort zu reden begonnen hatten und beinahe 40 Jahre uns nicht ratlos und stumm gegeneinander gemacht hatten. Wolf Utschitsch ist der Autor eines einzigen Buches, Surkamp Taschenbuch 566. Er hatte im gleichen Jahr begonnen wie ich, ich war die Nummer 527, also ein paar Monate früher auf dem Markt im Mai. Es gab noch andere neue Namen, alle von Humms betreut, der selbst noch nicht lange im Verlag arbeitete. Nach seinem ersten Buch hatte Wolf dann Gedichte geschrieben, die Humms nicht haben wollte und die hier und da verstreut erschienen. Und dann erzählte er, setzte sich das natürliche Leben durch. Noch immer ist er zusammen mit der Frau, die am Ende seines Buches auftritt und alles umwirft. Sie leben zusammen und wohnen getrennt. Im natürlichen Leben muss man Geld verdienen, als Dichter kann man das nicht. Dichter bekommen manchmal eine Pfründe, verwalten irgendeinen Nachlass eines verstorbenen Kollegen, haben eine Professur inne, sind vorübergehend Writer in Residence oder Stadtschreiber. Das alles glückt selten auf Basis eines einzigen Buches. Der Betrieb müsste sich schon spontan verliebt haben in den Autor oder die Autorin. Das trifft nur Glückskinder, von denen manche später grausam fallen gelassen werden, andere aber zeitlebens im Olymp bleiben. Ein solches Glückskind war Wolf Utschitsch nicht. Er wurde Logenschließer am Schauspiel Frankfurt und blieb dort fast 30 Jahre lang bis zur Erreichung des Rentenalters, am Ende in leitender Position als Hausinspektor. Er koordinierte und teilte die Dienste ein. Gern hätte er noch weitergemacht, versicherte er mir, während wir auf die Commerzbank an der Gallusanlage zusteuerten, aber die Ruhestandsregelungen ließen das nicht zu. Reich-Ranitzky hat mich immer begrüßt und war sehr nett zu mir, wenn er ins Theater kam. Inzwischen hatten wir die Commerzbank erreicht und gleich am Empfang sprach Wolf mit einer Kollegin. Weil er nicht länger am Schauspiel arbeiten darf, arbeitet er jetzt für ein Frankfurter Security-Unternehmen, das Banken, Firmen und Behörden bewacht. Security kann man sogar als 80-Jähriger noch machen, hat mein Chef gesagt, als ich anfing. Wir stellen den Trolley nach hinten und ich mache einen Vermerk dran, sagte die Kollegin, denn wenn ihr wiederkommt, bin ich schon abgelöst. Was wäre, wenn ich in dem Trolley statt meiner Reisekleidung einen Sprengsatz hätte, dachte ich. Wie leicht es wäre, den hier zu deponieren, nur weil ich von einer offenbar vertrauenswürdigen Person begleitet werde. Auf der anderen Seite, worin bestünde der Sinn, ein Gebäude der Commerzbank in die Luft zu jagen oder die Zwillingstürme der Deutschen Bank oder das gesamte Bankenviertel? Das baut man hier in Windeseile wieder auf, höher, dichter, schöner. Aktionismus ist regressiv. Im Bann jener Positivität, die längst zur Armatur der Ich-Schwäche rechnet, weigert er sich, die eigene Ohnmacht zu reflektieren. Adornos Weg von zu Hause ins Institut damals führte ohnehin nicht direkt an der Skyline vorbei. Von den Fallwinden, die zwischen den Türmen ihr Unwesen treiben, blieb er verschont. Mit freien Händen, nicht mehr das sonore Kollern des Trolleys auf dem Pflaster hinter mir, jenes Geräusch, das mir immer etwas peinlich ist, weil es die anderen Passanten belästigt und mich irrtümlich in die Phalanx der geschäftigen Macher, der rastlos Tätigen einreiht, mit freien Händen also betraten wir die neue Altstadt, die war so neu, dass noch kaum einer sich dort niedergelassen hatte. Zwischen den nachgebauten und neu kolorierten Häusern bewegten sich ethnisch gruppenweise die Fotochronisten mit gezückten Smartphones. Die neue Frankfurter Altstadt ist ein Anziehungspunkt für alle. Bewohner, Bürger und zahlreiche Gäste aus aller Welt treffen sich hier auf einen Kaffee, besuchen die zahlreichen Museen und individuellen Geschäfte und genießen das Altstadtflair im Herzen der Main-Metropole. Wie schön. Doch niemand, in dem noch etwas von der Erfahrung geschichtlicher Kontinuität überwintert, wird getreue Kopien bombenzerstörter Gebäude wie die des Würzburger Hauses zum Falken ohne das Gefühl des Peinlichen wahrnehmen. Dieses Gefühl, dachte ich, hätte sich bei Teddy angesichts des Altstadtnachbaus ins Unermessliche gesteigert. Meine wirkliche Ankunft in Frankfurt am Main, meine Initiation gewissermaßen, fand im Sommer 1976 statt, als ich zum ersten Mal den Verlag in der Lindenstraße aufsuchte. Im Herbst davor hatte ich ohne jeden vermittelnden Kontakt, also als Blindversuch und Probeballon, ein paar Texte dorthin geschickt, und Hums, der ein halbes Jahr zuvor als Lektor angefangen hatte, hatte mir geschrieben, wenn ich mal in der Nähe sei, solle ich mich melden. Dass ich eine Antwort bekam und dass diese nicht ablehnend war, freute mich zwar, wunderte mich aber andererseits gar nicht, weil ich noch keine Ahnung hatte, wie es zugeht in diesem Metier und weil überhaupt für mich nur dieser Verlag in Frage kam, schon wegen der Fleckhausumschläge. Von diesem schönen Wahn getragen, machte ich mich nach einem Besuch bei meinen Eltern in Wiesbaden auf den kurzen Weg, und schon als ich vom Frankfurter Hauptbahnhof von einem Stadtplan geführt den Weg ins Westend ging, in dem der Häuserkampf längst zum Erliegen gekommen war, verwandelte meine Fernliebe zu dieser Stadt, verwandelte Frankfurt als Wille und Vorstellung sich endlich in eine Liebe aus Fleisch und Blut. Aus Stein und Glas, aus Geld und Geist. Schließlich öffnete ich die Tür zum vierstöckigen Glashaus in der Lindenstraße und sah, noch bevor die Dame an der Rezeption mich begrüßen konnte, auf die Porträtgalerie der berühmten Surkamp-Autoren, die als Fotowand alle Ankommenden empfingen, gleich ob sie täglich hier ein- und ausgingen oder zum ersten Mal das lichte Foyer betraten wie ich. »Ich sei mit Hums verabredet«, sagte ich der Dame in der Rezeption, nannte meinen Namen und sie rief an. Wenige Minuten danach war Hums unten, eine zierliche Person mit einer kleinen Brille und einem lebhaft aufmerksamen Blick, der meinem nicht auswich, und führte mich zum Fahrstuhl. Die beiden beeindruckendsten Bilder, die sich mir bis heute von meiner Ankunft im Zentrum der deutschen Gegenwartsliteratur erhalten haben, standen im harten Kontrast zu den Vorstellungen, die ich mir davon gemacht hatte, und zu diesem Kontrast trug ich vor allem selbst bei. Ich hatte auf meine kleine Reise wie immer etwas zu lesen mitgenommen, ein Buch und vielleicht auch eine Zeitung, und beides trug ich nicht wie heute üblich im eleganten Stadtrucksack bei mir, sondern in einer Plastiktüte von Kaisers Kaffeegeschäft, die in der Küche der elterlichen Wohnung gerade zur Hand gewesen war. Mein erster Besuch im Hause Surkamp erfolgte tatsächlich mit einer Plastiktüte in der rechten Hand, doch dies schien weder Ernst Bloch noch Bert Brecht, weder Uwe Johnson noch Hans Magnus Enzensberger zu stören, die von der Fotowand indifferent auf mich herabsahen. Die zweite Irritation war das Büro von Hums. Mein künftiger Lektor hauste in einem handtuchschmalen Verschlag, in dem wirklich nur maximal zwei Personen einander gegenüber sitzen konnten und auf dessen Fußboden sich die Bücher und Manuskripte stapelten. Es sah hier eigentlich ebenso aus wie in den miesen kleinen Maklerbüros, die ich einige Jahre zuvor bei meiner folgenlosen Zimmersuche aufgesucht hatte. Natürlich beeindruckte mich auch die schiere Menge der gestapelten Manuskripte, die den Raum noch enger machten, und ich malte mir einen Augenblick lang aus, wie sie immer mehr zunehmen und Hums schließlich einmauern würden. Ich versuchte mir vorzustellen, wie viele Papiersäulen noch in all den anderen Büros neben, über und unter uns verborgen waren, wunderte mich aber nach wie vor nicht darüber, dass es meine 30 oder 40 Seiten, die ich hierhin geschickt hatte, geschafft hatten, aus dieser Masse ans Tageslicht zu kommen und die freundliche Aufmerksamkeit von Hums zu wecken. Diesen Seiten hatte ich als einziges Anschreiben die Zeilen beigefügt: Dear sir or madam, will you read my book? It took me years to write, will you take a look? It's based on a novel by a man named Lee, and I need a job, so I wanna be a paperback writer. Das müsste doch reichen, dachte ich damals, so prominente Fürsprecher in meinem Rücken. Es reichte dann auch und ich wurde ein Paperback-Writer. Je öfter ich in der Folge Frankfurt besuchte, desto besser verstand ich, dass dieses Zusammenspiel von Geist, Geld und Plastiktüte durchaus stimmig war. Es passte zum ewig behelfsmäßigen Unfertigen der Stadt, zum Zusammengestückelten, das sie bis heute auszeichnet und durch die neue Altstadt nicht etwa getilgt, sondern noch stärker sichtbar wird. Selbst die Skyline, aus der Ferne gesehen ein durchaus attraktives Wahrzeichen der Stadt, war letztendlich immer ein geglücktes Zufallsprodukt aus endloser Wurstelei und kurzfristigen wirtschaftlichen Entscheidungen, nicht etwa das Resultat von langfristiger Planung. Was immer schön ist an Frankfurt am Main, es ist gleichsam trotzdem da. Ein Ereignis entweder des blinden Zufalls oder des glückhaften Überlebens. Morgen kann es schon wieder verschwunden sein und an seine Stelle tritt entweder eine neue Hässlichkeit oder etwas überraschend Geglücktes. Doch auch das Geglückte ist hier gefährdet vom ersten Tag an.
Soweit also Auszüge aus Adorno wohnt hier nicht mehr. Titelerzählung des gleichnamigen Bandes mit 80 Seiten, fast eine eigenständige Erzählung. Eine spröde Liebeserklärung an Frankfurt, Geld und Geist. Vor allen Dingen natürlich eine Liebeserklärung an die alte Suhrkamp-Kultur. Die Namen sind genannt worden. Zwei Autoren, der eine, der nur ein Buch gemacht hat, flanieren und meandern durch Frankfurt, erinnern sich. Bevor ich mich damit beschäftigen will, möchte ich aber hier an den Orte erstmal gehen. Wir sind in Göttingen und ich möchte ganz an die Anfänge zurückgehen. Denn du bist 1948 in Northeim geboren, also nicht weit von hier.
20 Kilometer.
Und ich wüsste gerne, welche Erinnerungen du noch hast. Wie alt bist du gewesen, als ihr weggezogen seid?
Ich
und was
war,
ist da noch da?
Kurz vor meinem 11. Geburtstag. Also ich habe natürlich schon noch Erinnerungen. Ich finde mich in der Stadt im Großen und Ganzen auch noch zurecht. Aber ich bin eigentlich sehr lange nicht mehr da gewesen. Vor 30 Jahren mal etwas länger, weil ich dort etwas recherchiert habe, weil es ein berühmtes zeitgeschichtliches Buch von einem amerikanischen Zeithistoriker über diese Stadt gibt, das auf Deutsch den etwas euphemistischen Titel »Das haben wir nicht gewollt« trug und wo man sich denken kann, dass es die Jahre 1933 bis 1945 in Northeim untersucht hat und dabei sehr viel Düsteres herausbekommen hat.
Göttingen kommt ja so ein bisschen vor in deinem Werk, also in dem Roman »Das Beste, was wir hatten«.
Ja.
Verbringt der Held eine kurze Zeit hier in Göttingen. Es gibt eine Erzählung, in der Gebhards Hotel eine Location ist.
Ja.
Aber eigentlich ist dieser ganze Bereich Northeim, Südniedersachsen in deinem Werk gar nicht so präsent. Vor allem, wenn wir das Thema Autobiografie in den Mittelpunkt rücken, kommt eigentlich Kindheit und Familie nie vor. Das ist mir jetzt eigentlich erst aufgefallen. Und ich wüsste gerne, warum das so ist.
Also es kommt in Grenzen, Ränder, Niemandsländer schon vor. Also die Flucht auf dem Dreirad, die leider misslungene und ähnliche Sachen. Aber ansonsten, in Grenzen, Ränder, Niemandsländer gehe ich übrigens auch auf dieses Buch von dem amerikanischen Historiker ein gegen Ende. Aber ansonsten, das gebe ich zu, spielt das keine große Rolle. Northeim kommt dann nochmal in einer frühen Erzählung, die in Der Norden leuchtet, enthalten ist. Die Erzählung heißt zwar Die Reise nach Wien, aber erzählt aus dem Zweiten Weltkrieg.
Ja. Ich finde es doch ein bisschen ungewöhnlich, weil Autobiografie, also auch dieser Adorno-Band ist ja eben stark autobiografisch, klammert Kindheit aus, also man erfährt eigentlich nichts über das Elternhaus, über Geschwister und sowas. Deutet das vielleicht schon auf eine bestimmte Vorstellung von autobiografischem Schreiben hin, dass bestimmte, also man denkt jetzt an Annie Ernaux oder was weiß ich, dass bestimmte private Dinge bei deinem Begriff von autobiografischem Schreiben nicht so wichtig sind?
Nein, das kann man ja nicht sagen. Also die Kindheit ist wird in gewisser Weise etwas vernachlässigt bisher. Auf der anderen Seite bin ich aber durchaus der Ansicht, dass man sozusagen alles, was man später macht, natürlich nur machen kann, wenn man sich an seine Kindheit erinnert. Bloß man entwickelt das dann weiter. Und bestimmte Vorstellungen vom autobiografischen oder biografischen Schreiben habe ich ohnehin nicht. Das überlasse ich den Literaturwissenschaftlern.
Okay.
Die müssen ja auch was zu tun haben, ne?
Am Anfang steht aber ein autobiografisches Schreiben mit dem Debütroman Der schöne Vogel Phönix. Und da geht es um den jungen Autor. Man kann das ja schon durchaus so ein bisschen gleichsetzen. Der leistet seinen Wehrdienst ab am Jadebusen in so einer Kaserne. Und es ist das prachtvolle 68er Jahr. Mhm. Während in Berlin und anderswo unglaublich viel los ist, sitzt er da in der Kaserne. Kommt dann nach Berlin zum Studium und in einem Moment, als diese ganze Herrlichkeit vorbei ist, gerät in so eine K-Gruppe und das Buch endet dann damit, dass er etwas später anfängt zu schreiben, nämlich genau diese Geschichte zu schreiben. Mhm. Ist das auch sozusagen der Ausgangspunkt deiner literarischen Karriere gewesen, also diese autobiografische Geschichte zu schreiben, wie das ja eigentlich auch häufig ist bei Debütanten, dass sie erstmal so ihr eigenes Leben als Steinbruch nehmen.
Für mich ist das Buch ja weniger eine Autobiografie als ein Entwicklungsroman, aber der sich natürlich an meinem Leben orientiert. Das ist ganz klar. Also geschrieben habe ich schon früher. Diese kleinen Texte, die ich damals an Surkamp geschickt habe, also an Humms, Hans-Ulrich Müller-Schwefel, man kann den Namen ja ruhig nennen, weil ich dem immer noch sehr dankbar bin, hatten so gut wie gar nichts Autobiografisches, sondern waren eher ein bisschen artifiziell. Mhm. Und das Erste, was Surkamp von mir überhaupt veröffentlicht hat, war in einer Anthologie, die hieß Ausgeträumt, 10 neue deutsche Erzähler. Und der Text daran war ganz erkennbar eigentlich eher an Beckett orientiert, als an sozusagen entwicklungsgeschichtlichen Geschichten.
Das heißt, es wäre eher fast ein Zufall, dass der Phönix dann diesen Durchbruch bedeutet hat, der ja damals auch den Untertitel hatte, Erinnerungen eines 30-Jährigen.
Ja.
Und insofern ja auch dieses Memoirenmäßige stark in den Vordergrund stellt.
Wobei ich wieder mal betone, dass dieser Untertitel nicht von mir stammt, sondern dass ist für mich ein Roman. Und eigentlich hatten wir uns darauf geeinigt, wenigstens als Gattungsbezeichnung einen Bericht zu nehmen, was natürlich auch nicht richtig gewesen wäre, weil es auch in diesem Phönix natürlich wirkliche Fiction gibt, beziehungsweise also Sachen zusammengezogen sind, die so nie passiert worden sind und so. Das ist ja kein 1:1-Roman.
Ja. Aber genau diese Erinnerung eines 30-Jährigen, das ist das, was mich damals angesprochen hat. Also das war das erste Buch, was ich gelesen habe von dir.
Ja.
Und ich habe mich in der Denkweise dieses Helden sehr wiedergefunden und auch gerade eben in diesem Rückblickscharakter dieses Buches. Und damit war ich ja nicht alleine, denn das ist ja ein Epochenroman gewesen, kann man sagen. Also Mitte, Ende der 70er Jahre waren diese Stichwörter neue Subjektivität, Rückkehr zum Ich angesagt. Und da gilt dieser Text heute immer noch eigentlich als ein Schlüsseltext. Ist das ein Fluch oder Segen gewesen oder vielleicht heute immer noch?
Also es war lange Zeit ein Fluch, weil alle Leute eben dann nach 2 Jahren die Fortsetzung erwartet haben. Also ich beschreibe da einen Zeitraum von ungefähr 15 Jahren. Da passiert natürlich also gerade in der Adoleszenz auch eine Menge, aber dass man dann 2 Jahre später sozusagen die Fortschreibung verlangt, ist ein bisschen wirklichkeitsfremd, würde ich sagen. Und es hat sehr lange gedauert, bis sich dieser Titel von mir abgelöst hat. Eigentlich erst, nachdem ich nach meinem dritten Buch 5 Jahre Pause hatte und dann neu angefangen habe bei Schöffling oder damals eben noch Frankfurter Verlagsanstalt. Das war auch für mich quasi sowas wie ein Neuanfang. Und da war natürlich auch in der Zwischenzeit zum Teil auch eine neue Leserschaft herangewachsen, die von diesen ersten Büchern gar nichts wusste. Also selbst die damalige Verlegerin von Nautilus, also Hanna Mittelstädt, hatte von dem Phönix noch nie was gehört, als ich da als ein Vertreter des Verlages Manuskript da präsentiert hat. Was die überzeugt hat, war eben das Manuskript zu Das Beste, was wir hatten, ja. Und nicht meine Vorgeschichte.
Ja.
Und da habe ich dann gemerkt, dass ich es dann auch geschafft habe.
Also der Roman ist ja dann wieder neu aufgelegt worden, dann auch bei Nautilus.
Ja.
War aber trotzdem ja nicht vergessen. Also ich weiß nicht, ob er vergriffen war zwischendurch.
Ja, war vergriffen, ja.
Er war ja präsent. Also wenn man irgendwelche Bücher liest über Literatur der 70er Jahre oder auch über die Kultur der 70er Jahre, dann spielt er eigentlich immer eine Rolle. Wie fühlt man sich, wenn man so einen Zeitgeist getroffen hat? Also ich vermute ja, dass du angefangen hast zu schreiben, nicht in dem Bewusstsein, ich lebe und arbeite jetzt in der Zeit der neuen Subjektivität und jetzt schreibe ich da entsprechend, sondern man macht da was und auf einmal wird das so kategorisiert.
Sagen wir so, also die neue Subjektivität, das ist halt übrigens ein Begriff von Reich Ranitzky, ne? Das habe ich damals sozusagen als Begriff gar nicht mitgekriegt. Insofern brauchte ich mir da auch nichts vorzunehmen oder mich selber irgendwo einzuordnen. Es gab schon einen unmittelbaren Auslöser, mit dem Phönix anzufangen, also zu sagen, was ich vielleicht auch schon immer machen wollte, aber wo ich dann noch vorsichtig tastend war. Und das war die Lektüre eines Romans von Lars Gustafsson, und zwar der erste von diesen 5 70er-Jahren-Romanen, Herr Gustafsson persönlich. Dieses Buch hat mich unglaublich beeindruckt. Damals, manchmal muss ein Buch und ein Leser ja auch zum richtigen Zeitpunkt aufeinandertreffen. Dann habe ich gedacht, jetzt muss ich jetzt langsam mal anfangen auch. Ich denke, ich hätte auch so angefangen, aber jedenfalls hatte das... Ja, vielleicht hatte Gustafsson auch was mit neuer Subjektivität zu tun, das weiß ich nicht so. Der Begriff ist ja auch, eigentlich hat ja nichts Abqualifizierendes. Also neue Innerlichkeit schon, aber Subjektivität ist ja nochmal was anderes. Ja. Also das ist einfach ein Perspektivenwechsel dann in der Schreibweise, ne?
Wobei das ja teilweise identisch benutzt wurde.
Ja.
Also ich fing Mitte der 70er Jahre an mit 16, Literatur, auch Literaturbetrieb wahrzunehmen, und da erschien zum Beispiel die Inselbändchen. Diese Taschenbuchreihe war was Neues mit diesen Jugendstil-Ornamenten und so weiter, und ich fand das irgendwie ganz toll. Hab dann aber irgendwann auch gemerkt, dass das sehr bürgerlich ist, was ich da toll finde, und dass das durchaus ein bisschen umstritten ist oder damals war. Das war ja auch eine Reaktion auf die Agitprop-Literatur der 60er Jahre, also diese Rückkehr zum Ich, die ja auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass bestimmte Dinge vernachlässigt worden sind. Darum geht es ja auch bei dem Phönix-Roman, also des Glücks, der Glücksanspruch der einzelnen Personen, der so ein bisschen plattgewalzt worden ist von dogmatischen Dingen. Das wird da ja sehr schön beschrieben, wie jemand eigentlich entfremdet lebt in dieser Zeit, wo es eigentlich gerade um das Gegenteil geht. Ein anderes Stichwort war dann eben auch die Rückkehr des Erzählens. Und das habe ich mich damals gefragt und frage es mich heute immer noch, was das eigentlich bedeutet. Und vielleicht, um jetzt mal die Kernfrage zu stellen, was ist das eigentlich, Erzählen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also von einer Rückkehr des Erzählens kann man eigentlich nicht sprechen, weil auch in den aus ganz anderen Perspektiven geschriebenen Büchern, die es davor gab, durchaus erzählt wird. Also selbst ein Alexander Kluge hat in seinem ersten Buch, in den Lebensläufen, das sind zwar sehr fokussierte und kommentierte und essayistische Erzählungen, aber es sind eindeutige Erzählungen, das ist auch spannend. Von daher kann ich da mit dem Begriff ohnehin wenig anfangen. Gut, in den 70er Jahren gab es vielleicht eine Bewegung, die sich tatsächlich mehr autobiografisch wieder orientiert hat. In dem Sinne, dass Leute gesagt haben, ich muss mal meine Zeit erzählen oder das, was bisher war. Das fängt ja dann mit Peter Schneiders Lenz letzten Endes an, ein Buch, das ich übrigens nicht gut finde, das darf ich hier ruhig sagen. Und dann gab es Elisabeth Plessen zum Beispiel, Mitteilung an den Adel und ähnliche Sachen. Aber obwohl ich damals unglaublich viel Rezensionen und Feuilletons und so weiter gelesen habe, habe ich mich mir dabei nie die Frage gestellt, es hat mich daran nicht interessiert, was haben wir jetzt für Strömungen in der Gegenwartsliteratur, sondern damals durften Rezensionen ja noch sehr lang sein und durften auch emphatisch sein. Also Wolfram Schütte in der Frankfurter Rundschau, dessen Rezensionen waren selber kleine Kunstwerke, und dann hat man hinterher gedacht, das Buch, das er jetzt da so gefeiert hat, das müsste ich jetzt auch mal lesen. Aber über die Entwicklung von Gegenwartsliteratur habe ich mir nie Gedanken gemacht, weil ich ja mein Germanistikstudium nach dem dritten Semester abgebrochen habe. Ja. Und ich musste mir da auch keine Gedanken mehr machen.
Ich denke, am Anfang steht ja auch, am Anfang des Schreibens, irgendein anderes Urbedürfnis. Also ich weiß auch natürlich gar nicht, ob es ein Mitleidungsbedürfnis ist oder ob es nicht auch einfach so ein bisschen Imitation ist oder Vorbildern folgen. Also du hast Lars Gustafsson genannt.
Ja, aber schon viel und früher.
Beckett wurde genannt als Vorbild. Also du warst dann ja in Ostfriesland gelandet, von Northeim in den Nordwesten. Und da sitzt man dann als Schüler und entwickelt den Wunsch, irgendwann mit der Plastiktüte bei Surkamp aufzulaufen.
So ungefähr,
oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, Also man ich hatte es zum Beispiel nicht so eilig, von zu Hause wegzukommen, aber ich dachte, irgendwann kommt das und dann möchte ich durchaus meinen Weg machen und möchte schreiben. Also das war schon ein Berufswunsch auf der Volksschule sogar schon.
Ja. Aber warum schreiben? Also bei mir war es zum Beispiel so, ich fand Hesse toll und ich wollte eigentlich so eine Lebensform haben. Hat nicht ganz geklappt.
Ja.
Aber ich wollte im Prinzip so in so einem Chalet in der Schweiz sitzen und einsam auf dem Berg sitzen und tolle Romane schreiben. Über Inhalte und sowas, das kam später.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass ich mit so einem Bedürfnis nicht alleine stehe, sondern dass man am Anfang Wunsch hat, so jemand wie Beckett zu sein?
Gut, aber ich hatte ja, ich habe, den Wunsch haben vielleicht viele gehabt, aber ich habe ja wenigstens einmal auch sozusagen bescheinigt bekommen, dass ich doch ein gewisses Talent hätte, und das war von der Lektorin von Heinrich Böll, von Renate Mattei, und wo ich noch im Abitursjahr was hingeschickt hatte. Und die hat mir einen längeren Brief zurückgeschrieben, also nicht nach dem Motto, passt nicht in unser Programm, und hat gesagt, Sie sind wahrscheinlich noch sehr jung, aber schreiben Sie weiter. Das ermutigt ja dann auch. Aber warum man sich überhaupt dafür entschieden hat, das liegt ja viel früher. Also ich habe ein bisschen vor der Schule lesen gelernt, Donners Mee, wie das geht, aber das geht natürlich. Und zwar vor allen Dingen an Andersens Märchen. Mhm. Die fand ich zum Teil so toll. Das sind ja nun wirklich auch Kunstmärchen und nicht die Gesammelten der Brüder Grimm. Die fand ich so toll, dass ich schon als Kind gedacht habe, sowas möchte ich auch machen.
Ja, aber das ist ja im Prinzip derselbe Effekt, dass man sagt,
Es muss nicht Beckett sein, es kann auch Andersen sein. Ja.
Genau. Ja, aber damit fängst du sowieso an, mit den Kinderbüchern, den schönen. Dennoch ist es ja so, dass man dann irgendwann auch einen Begriff entwickelt, und dass das Erzählen eine bestimmte Funktion hat. Und in deinem Fall gibt es dann auch da bestimmte Schlagwörter. Also da wird dann gesagt, Jochen Schimmung ist der zeitgeschichtliche Chronist oder der Archivar der verschwindenden Dinge. Und es wird natürlich auch immer dieser biografische oder autobiografische Aspekt genannt, wobei ich denke, Schreiben ist immer autobiografisch und biografisch sowieso, weil es ja immer Leben erzählt.
Ja, ich weiß nicht, ob es immer Leben erzählt, aber natürlich ist auch ein Band mit Notizen oder ein Essayband oder so, natürlich schlägt da Autobiografisches durch, weil es wird ja nicht durch eine Ecriture-Automatik zustande gebracht, sondern es steht ein Autor oder eine Autorin dahinter, die auch nie ganz verschwinden kann. Also man kann, wie Flaubert sich das gewünscht hat, sehr weit hinter sein Werk zurücktreten, aber natürlich ist da trotzdem Autobiografisches drin, und außerdem würde ich Flaubert immer erkennen. Also man müsste mir zwei Sätze vorlesen, dann wüsste ich, dass er das ist. Da kann er noch so weit zurücktreten.
Es entsteht jetzt auch so ein bisschen ein falscher Eindruck, wenn hier immer bei deinem Werk über Autobiografie und Biografie geredet wird. Es gibt ja auch ganz andere Texte. Es gibt die Geistesgegenwart, das ist ein Krimi. Es gibt Carmen, das ist eine Erzählung, wo sich ein Archivar ist es, glaube ich, auch verliebt und so. Es ist also nicht so, dass man das jetzt auf eine Linie bringen kann. Man kann aber sicherlich so einen typischen Schimmangheld beschreiben. Das ist jemand, der in der Regel alleine lebt, der gerne reist, der gerne flaniert. Es sind bestimmte Großstädte, die immer eine Rolle spielen. Amsterdam, Paris spielt eine Rolle. Er ist ein Kinogänger und ein absoluter Kinokenner und natürlich auch ein Literaturkenner. Kulinarischen Genüssen nicht abgeneigt und jemand, der sich gerne und häufig unglücklich verliebt. Das wäre so eine typische Figur. Mhm. Und ich denke, das ist also weniger, ist mein Eindruck zumindest, archivarische Tätigkeiten geht, sondern vielleicht sogar darum, immer wieder ein bestimmtes Lebensmodell zu entwerfen. Also für mich haben diese Texte oft auch einen geradezu utopischen Charakter, weil Figuren konzipiert werden, die wahrscheinlich autobiografisch grundiert sind, wie das dann das Rezensentendeutsch wäre, aber eigentlich eine Lebensform darstellen, die ein Idealzustand ist.
Ja, das kommt dem sicherlich näher. Also ich denke, dass meine Bücher alle erstmal Zeitgeschichte reflektieren, aber auch sozusagen dann breit, nicht nur politisch, sondern also wie haben wir damals, also vor 10 oder 20 Jahren gelebt und was war in Mode und so weiter. Und alle meine Helden sind Beobachter. Sie sind passive Helden. Ein Kollege von mir, der gleichzeitig Literaturwissenschaftler war, solange er noch an der Uni war, Hermann Kinder, hat mal ein Seminar über den passiven Helden gemacht und dazu meine bis dahin erschienenen Bücher herangezogen. Das ist richtig. Also es sind keine Akteure in dem Sinne, es sei denn, sie treffen radikale Entscheidungen und verschwinden oder wählen ein neues Leben. Und in diesem Band gibt es ja jemanden, in der ersten Geschichte, das kann ja ruhig mal verraten werden, also hier in dem Adorno wohnt ja nicht mehr, wo jemand untertaucht und verschwindet, der aber auch nie gelebt hat. Aber auch das habe nicht mal ich erfunden, da gibt ja das berühmte Beispiel von Wolfgang Hildesheimer und Marbot.
Ja, diese passiven Helden, das ist ein guter Begriff, das wird ja auch hier in der Adorno-Erzählung schon angelegt durch ein Adorno-Zitat, Zaungast des Fortschritts. Mhm. Und dann sagt der Erzähler, das wollte ich eigentlich immer schon werden. Seit wann gab es dieses Bedürfnis? Also war vielleicht sogar eher das Bedürfnis da, der Beobachter zu sein und dann Schriftsteller? Oder wie entsteht so ein Bedürfnis? Weil viele haben ja eigentlich ein anderes Bedürfnis, nämlich nicht ein passiver Held zu sein, sondern durchaus aktiver.
Ja, ich glaube, dass man kann nicht sagen, erst das und dann das. Also ich glaube, dass das bei mir einfach immer miteinander amalgamiert war. Also ich habe immer gerne zugeguckt, hingeguckt. Ich bin, du hast das ja schon erwähnt, ja auch ein faszinierter Kinogänger und bedauere sehr, dass man im Augenblick nicht ins Kino gehen kann. Und lass mir da eben einfach auch gern Geschichten erzählen. Also es gibt natürlich auch eine spezifische Form von Film, die ich liebe. Nochmal Stichpunkt Rückkehr des Erzählens. Meine Bücher, die erzählen ja nun nicht nur vor sich hin, sondern sie haben auch mehr oder weniger reflektierende und essayistische Anteile. Also in das Beste, was wir hatten. Zum Beispiel die Figuren dort sind ja auch, reflektieren ja auch ihre Zeit oder versuchen es als Zeitgenossen, auch wenn sie von der Zeit da gerade ein bisschen überfahren werden. Und es gibt ja durchaus kommentierende Passagen auch bei mir. Und das Beobachten ist nicht nur Beobachten, sondern das ist auch die Lust an der Analyse und die Lust an der Erkenntnis. Also jetzt wirklich als rein intellektuelle Lust.
Ja. Es könnte aber auch eine Folge von Erfahrung sein, denn der Murnau, der Held aus dem Phönix, ist ja wie gesagt dann verspätet in West-Berlin angekommen und aktiv in diesen K-Gruppen, was sehr desillusionierend ist. Das wäre jetzt eine psychologisch naheliegende Erklärung zu sagen, wenn man diese Erfahrung gemacht hat, also auch das Scheitern der Revolte, dann sind wir wieder bei diesem Thema Rückkehr zum Ich und so weiter, dass man dann sagt, der Zaungast des Fortschritts zu sein, ist dann Schützt einen vor Verletzungen und ja, dass das vielleicht auch so ein bisschen was mit Resignation auf dem politischen Gebiet zu tun hat?
Das möchte ich so nicht sagen. Also die Erfahrung, die Murnau da gemacht hat, ist ja vor allen Dingen die von irgendeinem auch sinnlosen Aktivismus und von totaler Realitätsentfremdung. Also man kann ja ganz knallhart sagen, im Jahre 1969, 70 davon zu träumen, dass die Revolution in Deutschland kurz bevorsteht, die sozialistische Revolution, ist schon selber eine derartige Realitätsentfremdung gewesen. Also damals, gab überhaupt gar keine Anzeichen dafür, dass mal Arbeiter wild gestreikt haben, deshalb gibt's nicht gleich die Revolution. Diese Erfahrung der Realitätsentfremdung damals, die war besonders lehrreich und die war vielleicht der Leitpunkt zu sagen, ich darf nicht nochmal so dumm sein.
Ja. Ja. Aber das ist halt die Erfahrung, die Murnau macht, die du persönlich gemacht hast, ja. Aber das ist natürlich auch die Erfahrung der Generation.
Ja.
Also deswegen ist ja. Dieser Roman.
Aber das hat auch nichts mit Resignation zu tun.
Ja.
Ja. Also sich um sozusagen eine etwas genauere analytische Erkenntnis zu bemühen, ist ja nicht resignativ.
Ja.
Kann zu Resignation führen, natürlich, das ist klar, ja.
Es ist aber ein Ende von Hoffnung, das heißt auch, ein Kapitel heißt, glaube ich, vom Verlust der Hoffnung.
Vom Altern der Hoffnung.
Vom Altern der Hoffnung.
Das war der,
damit einher geht ja auch die Melancholie, die ja auch so ein Attribut ist, was in deinem Werkzusammenhang immer wieder genannt wird.
Ja, aber die Melancholie, es gibt ein großartiges Buch über Melancholie, das vor ein paar Jahren erschienen ist, Lob der Melancholie von Földényi, und er definiert sie so, der Melancholiker ist damit zufrieden, dass es keine Lösungen gibt oder keine endgültigen Lösungen gibt. Ja. Der Melancholiker könnte natürlich nie Parteivorsitzender der Grünen oder sonst irgendwo werden, weil sie ja immer Lösungen versprechen müssen.
Ja. Das ist natürlich das Schöne, dass man das als Autor nicht muss, sondern dass man beschreiben kann und dass man sich die Welt eben auch ein bisschen so erschaffen kann, wie man sie gerne hätte. Und dazu gehört natürlich auch die Prägung durch das Kino, und dazu gehören eben auch solche Themen wie das Reisen, was immer eine große Rolle spielt, das sich Verstecken. Das gibt mir die Gelegenheit, nochmal einen kurzen Schlenker zu machen zu dem aktuellen Buch, was im Frühjahr erschienen ist. Bei Mare in einer Reihe, die der Autorinnen und Autoren ihre Lieblingsinseln vorstellen. Und du hast da einen Ort vorgestellt, der nun wirklich nicht sehr spektakulär ist und an den man gar nicht am Anfang denkt, nämlich mein Ostende. Und dieses Ostende scheint mir so ähnlich wie Frankfurt eine Weltanschauung ist oder eine Lebensweise repräsentiert, scheint das bei Ostende auch zu sein. Vielleicht kannst du da noch mal kurz was zu sagen.
Ja, das hat sich natürlich erstmal daraus ergeben, dass ich sehr oft in Ostende war als Durchreisender nach ursprünglich Swingen und später dann anderes London oder nach England überhaupt, und diesen Ort immer nur als Transitort gesehen habe, bis ich mal sehr spät nach einer Rückkehr aus England da noch gegessen habe und überhaupt von dem Ort mehr gesehen habe als nur den Fährhafen. Und dann, ich lebte ja damals in Köln, ich bin dann nochmal extra hingefahren und habe gesagt, muss man sich doch jetzt mal genauer angucken. Und seitdem war das mein Fluchtort, denn von Köln nach Ostende, damals gab es noch einen durchfahrenden Zug, den es heute nicht mehr gibt, man muss immer in Brüssel umsteigen, sind es knapp 3 Stunden. Und für die Rheinländer ist das in der Tat der nächste Zugang zum Meer. Und ich habe dann erfahren, also der Ort ist heute natürlich potthässlich, also vor allen Dingen an der Küstenlinie entlang.
Aber war doch immer schon hässlich. Also ich kenne Ostende seit den 70er Jahren auch.
Aber es war vor 1940, und ich muss nicht sagen, warum 1940, war es ein ausgesprochen mondänes Seebad mit einer völlig anderen Architektur. Das haben dann irgendwelche Leute, die hier so aus der Ecke kamen, kaputt gemacht. Ja, also der Ort hat mal auf gleicher Stufe mit so Orten wie Biarritz oder sonst was gestanden, und die Beautiful People haben da ihre Ferien verbracht. Ne? Man merkt natürlich davon noch etwas. Also sozusagen, man kann Ostende nicht verstehen, wenn man nicht sich dem so ein bisschen archäologisch nähert. Es gibt ja noch Überreste von dieser ursprünglichen Architektur, und das ist das unter anderem das Spannende daran. Heute ist es ein sozusagen ein Seebad für die ganz normalen Leute. Es ist sozusagen demokratisch geworden, aber es war mal aristokratisch. Hm. Das Demokratische drückt sich dann tatsächlich daran aus, dass es gibt ja diese endlose Hochhausreihe am Meer entlang, die es natürlich früher nicht gegeben hat. Und eine Kollegin von mir, Sora Del Buono, hat das mal so ausgedrückt, dass es immerhin, jetzt hat nicht nur einer der Reiche den Zugang und den Blick aufs Meer, sondern Hunderttausende oder Tausende. Also insofern ist das schon durchaus auch eine demokratische Architektur.
Ja. Und es ist eine Architektur, die, oder zumindest eine Aura, die eigentlich einen typischen Schimmernort ein bisschen ausmacht. Also das Hässliche als ideales Versteck. Darum geht es ja eigentlich auch. Und ich glaube, dass das ein Grund ist, warum du Ostende liebst, weil es eben so ein Ort ist des Übergangs, der unspektakulär ist, wo man eigentlich für sich sein kann. Und auch das ist so ein typisches Motiv aus dem Werk und auch ein typisches Merkmal dieser schimmernden Helden.
Das stimmt. Da wir in Göttingen sind, fällt mir jetzt gerade die schöne Zeile ein von Robert Gernhardt. Oh Hässliches, du hast sowas Verlässliches. Ja.
Dich will ich lieben, Hässliches heißt es, glaube ich.
Ach so.
Ja. Also, mein Ostende kann man nur empfehlen für Leute, die noch gar nichts von Jochen Schimmern gelesen haben, weil es eigentlich ein idealer Einstieg ist. Und für die, die alle schon gelesen haben, kann man eine frohe Botschaft verkünden, weil im nächsten Jahr gibt es ein neues Buch.
Im übernächsten,
okay. Mhm. Ja, es ist also schön, dass das noch geklappt hat und dass du dich wieder in den Süden von Niedersachsen getraut hast. Und ich bedanke mich für das Gespräch.
Also ich könnte sogar sagen, in den Südosten, was ja darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, meiner inneren Westbindung eigentlich.
Das Thema wollte ich vermeiden.
Gut, okay.